Hallo und herzlich willkommen zum Isar Valley Podcast, dein Podcast über Startups und Gründer aus München und dem Isar Valley. Hier ist dein Host Otto Lang und heute bei mir zu Gast Philipp Silbernagel. Philipp ist Seriengründer und hat aktuell drei Startups bzw. Unternehmen erfolgreich am Laufen. Dein Startup Wisefood war schon bei der Hülle der Löwen. Mit Wisefood produziert und verkauft ihr essbare Strohhelme, die ohne Plastik auskommen, bei namhaften Hotels und inzwischen bei Rewe, Edeka und Aldi vertrieben werden. Mit deiner Marke Silberkraft vertreibst du erfolgreich Insektensprays auf Amazon. Und dein, glaube ich, größtes Steckenpferd Plakos ist nach deinen Angaben mit 100.000 App-Downloads, 5 Millionen Testdurchläufen und mehr als 30 verschiedenen Buchtiteln einer der größten digitalen Bildungsverlage im deutschsprachigen Raum. Mit einigen Buchtiteln bist du sogar Bestsellerautor bei Amazon. Philipp, erzähl mir mal, wie passen essbare Trinkhalme, Insektensprays und Online-Ausbildungsvorbereitungstests zusammen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe, glaube ich, ein Talent dafür, Sachen neu zu verpacken und im Endeffekt Arbitrage-Geschäfte zu machen. Also vor allem in bestimmten Märkten rauszufinden, wo gibt es eine Lücke und wie kann man sich dann dort platzieren, dass man am Ende gute Produkte hat, die den Kunden gefallen. Und dabei schaue ich meistens danach, wo gibt es eine Nachfrage im Markt für Produkte. Also bin jetzt nicht irgendwie sehr gut im Branding und könnte ein Modelabel oder ähnliches gründen, sondern ich gucke, wo gibt es eine Nachfrage und wo wird diese Nachfrage vielleicht noch nicht bedient und welche Produkte könnte man dort dann platzieren. Und deswegen bin ich letztendlich zu drei Unternehmungen gekommen, die in ganz unterschiedlichen Bereichen angesiedelt sind, aber die, wenn man dann tiefer ins Detail schaut, vielleicht gar nicht so unterschiedlich sind, wenn man Supply Chain, Aufbau und so weiter sich genauer ansieht.
Wahnsinn. Wenn du sagst, du findest heraus, was sind so die aktuellen, was der Bedarf am Markt, wie machst du das? Wie kommst du darauf, dass jetzt Insektensprays gebraucht werden oder dass essbare Trinkhalme das nächste große Ding sind?
Also ich glaube, wir fangen immer an, indem wir uns Daten anschauen. Und vor allem, indem wir viel Zeit im Internet verbringen und uns dort auf den verschiedensten Plattformen aufhalten, wo viele User sind und wo viel Traffic ist, also auf Google, auf Amazon und auch im App Store zum Beispiel. Und dort sieht man dann einfach, welche Produkte funktionieren und wo es Möglichkeiten gibt. Und dann gibt es Tools, um diese einzelnen Nischen zu analysieren. Und letztendlich machen wir das, um zu bewerten, ob sich ein Markt lohnt oder nicht lohnt. Aber dann gibt es, glaube ich, noch einen ganz, ganz großen Teil, der einfach Bauchgefühl ist und wo es darum geht, einfach im alltäglichen Leben zu erkennen, hey, der Bereich sieht irgendwie interessant aus, da müsste man nochmal tiefer ins Detail schauen, ob man dort nicht etwas platzieren kann. Also beispielsweise auch ganz alltägliche Produkte, die ich mir gerne anschaue. Ich gehe ganz bewusst durch einen Supermarkt durch und gucke mir auch dann irgendwie an, wie sieht aktuell eine Verpackung aus für Butter oder ähnliches und überlege dann, könnte man das nicht neu gestalten und besser gestalten, um dann irgendwie die aktuellen Trends zu bedienen. Ja, irgendwie Nachhaltigkeit, neue, cleaner aussehende Produkte, genau.
Verstehe. Okay, fangen wir vielleicht mal Step by Step an und stellen den Zuhörer mal vor, was du gemacht hast. Angefangen hat das Ganze bei dir mit Plakos, oder?
Genau, richtig, ja.
Wie bist du darauf gekommen? Wie habt ihr gestartet?
Also ich hatte im Bachelor Elektrotechnik studiert und war damals noch während meiner Bachelorarbeit bei einem großen Automatisierungskonzern tätig und habe Software geschrieben. Hatte da aber keine Lust, dass ich Software für jemand anderes schreibe, der dann die Software für teures Geld verkauft, und habe dann überlegt, wie kann ich vielleicht eigene Produkte verkaufen. Und damals war es so, dass ich in einer WG gewohnt habe, wo sich mein Freund für die Polizei beworben hatte, einer meiner Mitbewohner. Und der hatte gesagt, es gibt einen Test, der ist sehr schwierig, und hat dann gesagt, Philipp, du kannst doch programmieren, kannst du den nicht mal nachbauen für mich? Und an dem Nachmittag hatte ich nichts zu tun, habe den nachgebaut, ihm gezeigt, und er meinte, das brauchen andere Bewerber auch, die sich zum Beispiel für die Polizei bewerben. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und im Endeffekt das gemacht, was ich eben gerade auch erzählt hatte, nämlich mir Daten angeschaut. Damals hatte ich noch keine Ahnung, wie es wirklich funktioniert, aber habe mich reingearbeitet, durch Foren gelesen und dann gemerkt, da fragen Leute nach solchen Produkten und nach Vorbereitungsinhalten, zum Beispiel jetzt für den Polizeieinstellungstest. Und so habe ich dann angefangen und die ersten Produkte darum gebaut und die dann erstmal nur über dieses Forum zum Beispiel verkauft und so die ersten Sales erzielt. Also das war eigentlich der Anfang und der Startschuss 2014.
Und dann habt ihr weitergemacht mit weiteren Ausbildungstests, nicht nur Polizei, sondern heute habt ihr ja, glaube ich, ganz schön viele.
Ja, ich glaube, heute haben wir um die 200 Produkte an verschiedenen Online-Kursen, die wir für alle möglichen Berufe anbieten. Und genau, wir haben dann relativ schnell, nachdem wir die ersten Kurse rausgebracht haben, immer im Support ganz genau gelesen, was die Leute schreiben. Und was wir von Anfang an auch immer gemacht haben, ist, dass wir einen Chat in die Webseite zum Beispiel integriert haben, sodass wir sehr, sehr nah am Kunden dran waren und die Kunden sich direkt beschweren konnten und direkt Feedback geben konnten, wenn sie irgendwelche Themen hatten, die sie noch brauchten. Und wir haben dann einen Prozess aufgebaut, dass wir dann einfach dieses Feedback der Kunden direkt an Content-Team weitergegeben haben. Das Content-Team war am Anfang ich selbst, später dann natürlich Freelancer und Mitarbeiter. Und dann haben wir einfach immer genau das gebaut, was die Kunden haben wollten. Und dann einfach ein Preisschild dran gehängt.
Ja. Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt insgesamt, die bei Plakos tätig sind oder generell in deinem Unternehmen?
Vielleicht insgesamt, genau, über jetzt die drei Unternehmen sind wir so 35, verteilt auf Office in Garching und Lübeck und noch ein paar remote. Bei Plakos sind wir circa 20.
Ja. Wahnsinn, das ist ja eine ziemlich große Zahl an Mitarbeitern bereits. Dann die zweite Geschichte, die, wie gesagt, bekannt sein sollte, vielleicht aus der Höhle der Löwen für den einen oder anderen Zuhörer, ist Wisefood. Erklär doch mal, wie bist du darauf gekommen, wie habt ihr damit angefangen?
Bei Wisefood war es so, dass ich zum ersten Mal auf den S-Bahn-Trinkheim, das Projekt, gestoßen bin, weil ich selbst damals noch Student war und mich bei einem Food-Wettbewerb, einem Food-Startup-Wettbewerb für Studenten beworben hatte. Trophelia heißt der. Mhm. Dort hatte ich die Idee, ein essbares Frühstück auf den Markt zu bringen. Gibt es ja jetzt mittlerweile auch in vielen anderen Formen, essbare Mahlzeiten und so, in Flaschenform und so weiter. Und ich hatte mich mit der Idee beworben, habe den zweiten Platz gemacht und es gab ein Team vom Karlsruher Institut für Technologie, die haben mit der Idee, aus Reststoffen Trinkhalme zu machen, den ersten Platz dort bekommen. Und das war eigentlich der erste Kontakt sozusagen, wie ich aufmerksam wurde. Am Anfang habe ich gedacht, dass es, ich habe die Idee am Anfang nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, und habe ein bisschen gebraucht, habe dann länger drüber nachgedacht und mich dann zusammengetan mit meinem Gründerteam, die alle einen sehr unternehmerischen Ansatz einfach hatten und gesagt haben, die Idee ist cool, weil man nimmt Reststoffe und macht was Neues draus und hat somit irgendwie eine super nachhaltige Alternative zum Plastiktrinkheim. Und als ich dann länger drüber nachgedacht habe, habe ich verstanden, okay, das Produkt macht Sinn, die Leute wollen weniger Plastik haben. Es ist ein tolles Projekt, was auch einen Impact hat irgendwie in der Welt und so bin ich dann am Anfang mit eingestiegen und hatte erst mich um den Online-Bereich gekümmert, also war einer von drei Gründern und habe dann aber irgendwann die Geschäftsführung übernommen.
Nun seid ihr aber nicht die Einzigen, die so Trinkhelme ja bauen. Es gibt bestimmt einige Konkurrenten am Markt, die mit unterschiedlichen Ansätzen Strohhelme bauen, die nicht aus Plastik sind. Wie hast du für dich gemerkt oder wie habt ihr als Team gemerkt, dass ihr eine Chance habt, am Markt zu bestehen? Was war euer USP, womit ihr euch gegenüber der Konkurrenz durchgesetzt habt?
Also ich glaube, auch hier war es so, dass wir immer aufmerksam zugehört haben. Wir haben am Anfang diese Idee gehabt, haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, ohne dass wir ein Produkt hatten, haben dort die ersten 400 Unterstützer bekommen, die gesagt haben, wir finden die Idee an sich gut. Und dann haben wir Produkte gebaut und die diesen Unterstützern zugeschickt und die haben uns dann Feedback gegeben und gesagt, das schmeckt nicht und das hält nicht lang genug, es hält nur 5 Minuten im Getränk. Und dann haben wir angefangen, es weiterzuentwickeln auf Basis von diesem Feedback. Und mittlerweile haben wir dann einfach ein Produkt, wo wir sagen, das reicht aus für die größte Zielgruppe aktuell, aber natürlich kann man es noch weiterentwickeln. Aber wir unterscheiden uns letztendlich von anderen Trinkhalm-Alternativen, indem wir sagen, wir sind aktuell die einzige essbare Trinkhalm-Alternative, die zu einem guten Preis auch den Trinkhalm anbieten können, weil das ein Markt ist, wo man mit Commodities handelt. Mhm. Und deswegen braucht man einen niedrigen Preis. Wir haben angefangen mit einem sehr hohen Preis und dann einfach gemerkt, der Kunde möchte einen niedrigen Preis und haben es jetzt runter optimiert auf eine Massenproduktion und genau, unterscheiden uns eigentlich hauptsächlich jetzt damit, dass wir Reststoffe verwenden und dass unser Produkt essbar ist.
Okay, produziert ihr euer Produkt in Deutschland?
Genau.
Okay, und dann habt ihr wahrscheinlich aber auch Lebensmittelstandards damit einzuhalten. Wie ist das mit so einem Produkt? Worauf muss man da achten, wenn man sagt, ich baue jetzt einen essbaren Strohhalm und keinen aus Plastik? Also das ist ja sicherlich ein bisschen komplizierter.
Klar, die Anforderungen sind viel höher. Bei anderen Trinkhalm-Alternativen ist es so, die kann man einfach in Asien sourcen, importieren und dann weiterverkaufen. Bei uns ist es so, wir müssen die ganzen lebensmittelrechtlichen Standards einhalten, aber da sind unsere Produktionsstätten entsprechend IFS-zertifiziert zum Beispiel und haben somit die höchsten Standards der Produktionsprozesse und sind abgesichert. Aber klar muss man sich um diese Themen kümmern. Ja.
Also ich meine, du bist ja vom Background Elektroingenieur.
Ne, genau. Richtig.
Und jetzt machst du was mit Lebensmitteltechnik, teilweise auch was mit den Insektensprays, worauf wir gleich zu sprechen kommen, aber dann mit Online-Kursen. Wie machst du das, dich in solche neuen Themen einzuarbeiten? Ich glaube, das ist für viele andere, die jetzt vielleicht auch im Startup-Bereich sind, aber auch nicht im Startup-Bereich sind und uns zuhören, doch eine ziemlich große Herausforderung. Wie machst du das als Typ, dass du sagst, okay, neue Branche, neue Themen? Wie arbeitest du dich in sowas ein oder wie fliegt dir sowas zu?
Was ich immer mache, ist, dass ich einfach alle 6 Monate, habe ich gemerkt, so ein Zyklus irgendwie bei mir, alle 6 Monate brauche ich ein neues Projekt und brauche ein neues Themengebiet. Es muss da nicht eine andere Gesellschaft sein, also es sind auch jetzt genug Gesellschaften, ich habe jetzt auch nicht vor, irgendwie was weiteres zu machen aktuell, aber ich brauche halt einen neuen Themenbereich und das geht dann halt über Wachstum oder indem man neue Geschäftsfelder erschließt. Aber überall, wo es darum geht, etwas Neues zu erschließen, sei es jetzt ein Markt oder auch ein neues Produkt zu entwickeln, dafür kann ich mich begeistern und da hänge ich mich dann voll rein. Und deswegen ist es sozusagen egal, ob das jetzt ein Trinkhalm ist oder was anderes. Ich brauche einfach eine große Herausforderung irgendwie für mich selbst. Und das ist dann eigentlich so mein Leidenschaftsthema. Und am Ende die Bestätigung ist dann, wenn ein Kunde es kauft für mich. Ja.
Sehr spannend. Kommen wir zu deinem nächsten Startup, was wir noch nicht, worüber wir noch nicht im Detail gesprochen haben. Silberkraft. Das ist jetzt auch recht neu, glaube ich, von dir. Erzähl doch mal da, wie bist du drauf gekommen? Was macht ihr genau mit Silberkraft?
Ja, Silberkraft haben wir, ich glaube, Ende 2018 gegründet. Und da war es so, ich habe im Internet gesurft und Werbung gesehen von Schädlingsbekämpfungsprodukten. Die damals noch in, die gab es nur in grüner Farbe und in roter Farbe und sahen alle aus nach Baumarkt. Und da habe ich dann gesagt, sowas muss es auch irgendwie in cool, jung und Startup geben. Zumindest ein bisschen cooler, wie es jetzt gerade ist. Und habe dann zusammen mit meiner Freundin 2018 die Silberkraft GmbH noch gegründet gehabt, parallel. Und letztendlich ist es aktuell ein klassisches Amazon-Business, wo wir Produkte selbst aber auch entwickeln, Rezepturen, die dann bei verschiedenen Herstellern produzieren und dann hauptsächlich auf Amazon weiterverkaufen. Und wo es auch darum geht, dass man möglichst auf natürlicher Basis das Ganze macht, also versuchen möglichst auf schädliche Stoffe zu verzichten. Und unser Ansatz ist auch, dass wir sagen, wir wollen keinerlei Tiere töten, sondern wir wollen sie halt nur vertreiben. Es gibt, glaube ich, Schädlinge, die möchte man nicht irgendwie im Bett haben oder im Haushalt oder wo auch immer. Aber wir sagen, wir bringen da halt einen nachhaltigen Aspekt rein, indem wir sagen, wir vertreiben nur und wir versuchen möglichst auf natürliche Inhaltsstoffe zu setzen.
Okay, also was du für dich erkannt hast, ist quasi, diese Insektenbekämpfungsmittel gibt es sicherlich, einige oder Vertreibungsmittel, jetzt wie man die bezeichnen mag, aber was du gemerkt hast, okay, vom Branding, von der Marke her passt nicht zu sehr nach Baumarkt und du hast halt das Expertise im Supply Chain Management oder im Vertrieb bei Amazon und dann hast du gesagt, okay, kombiniere ich diese zwei Felder und vertreibe jetzt diese Produkte unter einem eigenen Markennamen mit etablierten deutschen Herstellern über Amazon. Ist das richtig so? Oder?
Ja, ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Also ich glaube, was wir schon gut können, ist, gute Lieferantenbeziehungen aufzubauen, weil wir sehr vertrauenswürdig arbeiten, gute Mengen dann auch ab einem gewissen Level machen, auch den Herstellern gute Margen liefern. Also wir drücken nirgendwo die Preise, sondern versuchen da möglichst fair mit allen zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, wir haben einen Track Record, wo wir dann einfach den Lieferanten zeigen, dass es sinnvoll sein kann, mit einem jungen, dynamischen Team zusammenzuarbeiten, weil wir nochmal nochmal einen anderen Markt erschließen können. Und weil unsere Produkte am Ende des Tages auch hochpreisig verkauft werden, also eher mittleres oder gehobenes Segment, wo dann am Ende für alle was zum Leben übrig bleibt. Also es ist, glaube ich, für viele unserer Lieferanten viel schöner an uns zu verkaufen, als dann an eine große Kette, wo sie keine Marge übrig haben, aber dafür vielleicht auch mehr Umsatz. Ich glaube, das ist das eine, und genau, das andere ist halt einfach dieses Positionierungsthema, wo wir uns gut auskennen und wo wir einfach jahrelange Erfahrung haben.
Ja. Okay, verstehe. Wie ist so der Markt für Insektenmittel? Wächst das in Deutschland gerade stark oder wächst ihr stark im Vergleich zum Markt?
Ehrlich gesagt habe ich mir keinerlei Marktdaten angeschaut bisher,
okay,
wenn ich ehrlich bin.
Also es funktioniert also trotzdem so gut.
Ja, wir gucken uns, also was heißt Marktdaten, also wir gucken uns jetzt nicht irgendwie Nielsen-Daten an und wie groß ist der Schädlingsmarkt, sondern wir gucken uns an, wie viel kann man verdienen im Internet damit.
Okay.
Und da sehen wir halt, man kann mit Produkten was verdienen. Und deswegen machen wir dann die Produkte, mit denen man was verdienen kann. Und okay. Genau, also das ist eigentlich der Ansatz.
Wie groß ist euer Portfolio an Produkten jetzt von Silberkraft aktuell?
Ich glaube, wir haben 40 Produkte gerade im Portfolio.
Okay, ja. Wahnsinn. Und alle nur bei Amazon gelistet oder verkauft ihr auch?
Auch im Shop, ja. Wir haben auch einen eigenen Shop.
Eigenen Shop, okay.
Und werden da auch in Kürze dann sicherlich noch in den Lebensmittel-Einzelhandel, aber in den Einzelhandel reingehen. Ja. Also Baumärkte und so weiter. Und dort dann eben ein sehr schönes Produkt anbieten. Ja.
Cool. Wie machst du das persönlich, wenn du sagst, du hast drei Unternehmen, an denen du halt ja, aktiv beteiligt bist? Wie managst du deine Woche?
Also ich glaube, gerade wenn man irgendwie mehrere Projekte hat, die sehr unterschiedlich sind, dann hat man super viel Abwechslung und das ist, glaube ich, das Coole. Also ich verbringe den ganzen Tag im Endeffekt mit Arbeiten, aber wir haben so viele unterschiedliche Projekte und Themen bei uns intern, dass man einfach den ganzen Tag Abwechslung hat und dann nicht abends unbedingt Fernsehen gucken muss. Ja? Mhm. Und somit schaffe ich es einfach sehr viel Zeit insgesamt zu allokieren und ich glaube, insgesamt haben wir einfach sehr, sehr gute Teams aufgebaut. Weshalb ja, das Operative dann weitgehend von den Teams auch übernommen wird und viel auch eigenständig gearbeitet wird in den einzelnen Bereichen und somit dann genug Zeit am Ende des Tages übrig bleibt für kreative Arbeit und genau, und das Ganze irgendwie auszuweiten, ja. Wobei man dazu sagen muss, dass jetzt zum Beispiel Silberkraft jetzt nicht ein Fokusthema bei uns ist, also so eher eine Art Nebenprojekt, was trotzdem sehr stark wächst, aber natürlich ist die Zeit auf bestimmte Themen bei uns allokiert im Endeffekt, ja.
Hast du dann, wenn du von deinem Team sprichst, arbeiten die cross-functional in den verschiedenen Projekten zusammen oder sind die Teams unabhängig voneinander in den jeweiligen Unternehmen?
Wir haben dedizierte Teams. Wir haben festangestellte Mitarbeiter in jeder Gesellschaft, die sich dann wirklich um die Marke an sich kümmern und den Vertrieb. Wir könnten natürlich jetzt nicht gleichzeitig Bücher und Trinkhalme verkaufen über einen Vertrieb. Das sind ganz unterschiedliche Produkte. Da hat man auch unterschiedliche Mitarbeitertypen letztendlich, um diese unterschiedlichen Produkte dann zu verkaufen. Aber was wir schon haben, ist, dass wir bei der Buchhaltung eine Kraft dann nutzen oder bei Design oder teilweise auch bei Content-Themen und dort dann auf Freelancer dann eher setzen. Genau.
Verstehe. Wenn du zurückblickst auf das letzte Jahr, wir sind ja im Januar 2020, deswegen kann ich noch nicht dieses Jahr fragen, aber was war denn letztes Jahr dein größtes Learning?
Ich glaube, mein größtes Learning war, dass wir in Zukunft größere Aufträge erst annehmen, wenn wir sicher wissen, dass wir produzieren können.
Okay.
Also ich glaube, wir waren in den letzten Jahren immer sehr, sehr stark im Startup-Mode und haben, glaube ich, immer schnell verkauft und mittlerweile haben wir aber eine gewisse Größe erreicht, dass wir in Zukunft erstmal sicherstellen, dass wir verkaufen können, bevor wir etwas verkaufen. Und das war für uns das Learning, dass man ab einem gewissen Punkt vielleicht den Switch machen muss. Also man kriegt immer als junges Startup ja gesagt, man muss verkaufen, auch wenn man nichts hat. Und wenn man eine gewisse Größe erreicht hat, dann sollte man das nicht immer unbedingt machen.
Ja. Das machst du fest an welchem das Startups? An Wise Food?
Dazu möchte ich jetzt nichts sagen.
Okay. Aber das Learning habt ihr behoben, also ihr...
Ja, es ist alles fein, aber was ich selbst nicht mag, ist Bauchschmerzen zu haben und Stress zu haben über mehrere Tage hinweg, weil ich glaube, das ist körperlich nicht gut. Und daher versuche ich alles bei mir so aufzubauen, dass man gesunden Schlaf bekommt und dass man nicht jeden Tag Stress hat, weil das ist schlecht für den Körper. Und ich glaube, wenn es halt eine Diskrepanz gibt zwischen irgendwie einer Sache, die man jemandem verspricht und das, was man bieten kann, dann setzt es einen halt unter Stress und dagegen kann man relativ wenig machen. Da kann man dann vielleicht irgendwie abends ein Entspannungsbad nehmen oder so, das hilft kurzfristig, aber es ist halt, es bekämpft dann nur die Symptome. Und ja, das war eigentlich so für mich ein Learning jetzt im letzten Jahr.
Gut, aber gut, dass du daraus gelernt hast und dass du es uns mitgeben kannst, weil dann,
Haben auch andere im Team gelernt,
ja,
ja.
kann man das weitergeben. Das
Das
ist
war ein Team
super.
voller Bauchschmerzen.
Aber jetzt keine Bauchschmerzen mehr, jetzt passt
Nee,
tatsächlich.
absolut keine
Sehr gut,
gerade.
sehr gut, sehr gut. Gut, unser Podcast, der Isavelli Podcast, und damit bezeichnen wir den, also den Münchner Raum. Manche Leute, für sie ist es immer so ein Neubegriff. Aber es ist tatsächlich ein Wikipedia-Artikel gibt es dazu. Also man bezeichnet das Münchner Umland hier als Isavelli. Und meine Frage an dich ist, inwiefern macht dieser Wirtschaftsraum hier rund um München, das Isavelli, was macht es attraktiv für dich? Warum hast du ein Unternehmen hier gegründet?
Ich bin schon während dem Studium hierher gezogen wegen der Münchner Gründerszene, ehrlich gesagt. Also, ich hatte ja Elektrotechnik im Bachelor auch schon studiert und habe dann gemerkt, dass ich eher Richtung Startup gehen möchte und habe dann geschaut, wo kann man Tech-Startup machen. Und dann kommt man natürlich relativ schnell irgendwie bei München raus. Und deswegen bin ich hierher gezogen, habe dann auch schnell irgendwie die Unternehmertum kennengelernt und das Netzwerk rund um die Unternehmertum und so weiter. Und habe einfach gemerkt, dass ich mich hier super wohlfühle. Wir sitzen ja auch am Forschungscampus in Garching. Das heißt, wir nutzen zum Beispiel auch von der Unternehmertum ab und zu den Makerspace für bestimmte Themen. Und wir nutzen natürlich irgendwie das Netzwerk, was man darüber bekommt. Also tauschen uns aktiv viel mit Gründern aus, bekommen auch Mitarbeiter dann von der TU München, die natürlich dann super qualifiziert sind. Und von daher ist es für uns ein super, super wichtiger Standort, und glaube auch der richtige Standort. Obwohl
Super,
wir
ja.
nicht Hardcore-Tech machen, aber wir haben schon irgendwie auch Tech und ich glaube, das hilft hier dann einfach.
Also
Genau.
du, deine Mitarbeiter, deine Ressourcen, die du brauchst, die bekommst du hier in München im Isar Valley.
Ja, ich glaube, man ist ja auch einfach ja, ein bisschen weiter vielleicht, was irgendwie Innovation angeht und auch vielleicht irgendwie die Denkweise. Und ich glaube, viele, die hierher ziehen und hier auch lernen und arbeiten wollen und vielleicht auch was gründen wollen, die haben halt eine gewisse Dynamik und eine Motivation und wollen irgendwie was verändern. Und ich glaube, dafür ist halt der Standort super cool. Ja.
Du hast eben kurz den Makerspace angesprochen. Also ich weiß, was ist, aber vielleicht für unsere Zuhörer, für die das neues Wort ist, erklär doch mal kurz, was der Makerspace ist an der Unternehmertum.
Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich den so gut pitchen kann, aber es ist einfach eine große Werkstatt, glaube über 1000 Quadratmeter groß. Und da kann man irgendwie Laser-Cutter nutzen, 3D-Drucker ausprobieren und ganz viele andere Tools und Werkzeuge nutzen, um Prototypen für sein eigenes Unternehmen zu basteln und auch in kleinen Serien herzustellen. Und ich glaube, das läuft so ein bisschen wie im Fitnessstudio ab, dass man einen monatlichen Beitrag oder sowas zahlt und dann genau, kann man da halt die ganzen Sachen nutzen. Und wir selbst haben es jetzt auch schon in vielen eigenen Projekten verwendet, ja.
Okay, was habt ihr so damit gebaut, geprototyped?
Wir haben zum Beispiel Trinkhalme mal geschnitten und
Okay,
auch
cool.
eingraviert mit irgendwie einem Namen und
Oh, ist
ja,
das vielleicht ein
also.
zukünftiges Produkt, was von euch noch zu erwarten ist? Der personalisierte Trinkhalm?
Ja, der Laserschnitt hat auf jeden Fall funktioniert, ist aber noch nicht richtig eingestellt. Der riecht dann noch ein bisschen verschmort, ja? Also müssen wir noch ein bisschen nachoptimieren, aber so Tests kann man dann machen und dann erste
Cool.
Prototypen erzeugen.
Super. Angenommen, deine gesamten Startups wären jetzt nicht mehr vorhanden oder es hätte sie nie gegeben, was würdest du dann jetzt tun?
Ich würde, glaube ich, einfach mit offenen Augen durch die Welt gehen, mir die nächsten Nischen raussuchen, also einfach ganz aufmerksam mal durch den Supermarkt gehen und oder auch durchs Web stöbern, ganz aufmerksam vielleicht mal verschiedene Menschentypen beobachten, was kaufen die, wie auch in der Bahn, was tippen die auf ihrem Handy. Was nutzen die für Apps? Warum nutzen sie die Apps? Und das so ein bisschen hinterfragen, was die Motivation dahinter ist. Und dann würde ich überlegen, kann ich dafür eine Software schreiben? Kann ich dafür ein Produkt bauen? Kann man damit halt auch Geld verdienen am Ende des Tages? Dann würde ich das umsetzen. Und wenn ich jetzt kein Geld hätte, dann würde ich in erster Linie, glaube ich, eher schauen, wo kann man was bootstrappen, ohne Fremdkapital vielleicht erstmal lernen und genau, dann später vielleicht auch irgendwie eher in Produkte rein, wo man vorfinanzieren muss, also physische Produkte. Vielleicht würde ich eher so im Softwarebereich dann starten und im Online-Bereich und genau, dann in den Bereich für physische Produkte rein.
Wie machst du das für dich? Wie identifizierst du, das ist jetzt, also weil, kann ja sein, dass du was erkennst, das ist jetzt ein neuer Need, aber ab welchem Zeitpunkt sagst du, okay, das hat so viel Traction für mich, dass es interessant ist, das weiter zu verfolgen und diese Idee nicht mehr zu dumpen? Also, was ist so für dich das Ausschlagskriterium zu sagen, da mache ich jetzt weiter mit? Oder nee, das ist zwar interessant, oder es gibt ein paar Leute, die haben das Problem, aber das ist jetzt keine skalierbare Startup-Idee.
Also bei allem, was wir machen, haben wir immer mit ganz, ganz kleinen Mengen angefangen und wir haben immer mit ganz einfachen Produkten direkt getestet. Wir haben in keiner unserer Projekte haben wir länger als irgendwie 3 Monate entwickelt für den ersten Prototypen und für den ersten Verkauf von Produkten. Also bei Wise Food war es irgendwie eine Crowdfunding-Kampagne, da war vielleicht noch kein Produkt da, ja, aber auch beim Online-Bereich haben wir eine Webseite gebaut und Produkte angefangen zu verkaufen. Und ich glaube, wenn man da die ersten Kunden hat, also der erste Sale ist irgendwie immer der schönste, ja, aber wenn man den ersten da gemacht hat, dann merkt man, dass irgendwie ein Need dafür da ist und dass da was geht. Und dann geht es eigentlich nur darum, kann ich damit Geld verdienen und ist der Markt halt irgendwie groß genug, dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen.
Also wäre das auch, oder was ist dein Tipp an Gründer aus dem Isar Valley? Wenn du dem was mitgeben möchtest.
Also da habe ich noch einen anderen Tipp.
Ja,
Und
schieß
zwar
los.
glaube ich, dass sehr häufig in der Gründerwelt bei vielen Veranstaltungen gesagt wird, dass man im Team gründen sollte. Das finde ich ein super wichtiges Thema. Und ich bin halt der Verfechter von Single-Founder. Und glaube, da kann es noch ein bisschen mehr Diskussionen drüber gebrauchen, weil die meisten Startup-Coaches, die sagen, man muss im Team gründen. Und das Team ist wichtig, aber natürlich ist das Team wichtig, aber man kann auch alleine gründen und ein Team um sich rum aufbauen. Das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie schlechte Mitgründer habe, ja. Also im Gegenteil, ich bin super happy, aber ich hatte noch neben den Projekten noch weitere Projekte. Und es zeigt sich einfach, dass wenn man Sachen selbst in die Hand nimmt und bereit ist, auch selbst irgendwie dafür zu kämpfen und selbst dafür alleine zu investieren, und wenn man selbst die Entscheidung trifft, ich würde das Ding auch alleine durchziehen und nicht nur jetzt hier in dieser Teamkonstellation, dass es dann, glaube ich, am Ende erfolgreicher wird. Also ich würde jedem empfehlen, halt erstmal diesen Gedanken zu machen, sollte ich nicht alleine gründen, weil da, glaube ich, häufig Fehler passieren und man sich später streiten kann. Genau, und dann halt einfach loszulaufen und mal schnellstmöglich was zu verkaufen und auszuprobieren.
Sehr cool. Und für die Zukunft, für 2020 oder vielleicht auch für 2025, ich weiß nicht, wie weit du im Kopf planst, was ist deine persönliche Vision für dich und deine Startups?
Also meine persönliche Vision ist, dass wir dieses Jahr, eigentlich ist es gar nicht so spannend, aber wir wollen eigentlich nur super solide jetzt wachsen und alles stabilisieren, was wir aufgebaut haben. Wir haben ein extremes Wachstum in jedem einzelnen Unternehmen gehabt und haben extrem viele Mitarbeiter aufgebaut. Das heißt, wir haben jetzt dieses Jahr klar irgendwie das Ziel, alles stabilisieren bei gleichzeitigem Wachstum, aber die Strukturen auch nachziehen, dass das halt wirklich auch nachhaltig ist. Und meine eigene Vision wäre, dass wir, also wir haben jetzt gerade noch sehr verstreut unsere Büros und so weiter und ich habe Bock, einfach ein super geiles Office-Environment zu schaffen in Zukunft, wo wir alle uns zusammentun können und noch einen viel engeren Austausch haben und gemeinsam Ideen teilen und Projekte entwickeln und einfach noch einen engeren Austausch haben und da vielleicht auch Flächen schaffen, wo wir extern auch Leute einladen können, da mitzuarbeiten, also irgendwie so ein cooles Kreativ-Environment zu schaffen, was dann einfach insgesamt das ganze System, was wir aufgebaut haben, noch mehr befruchtet.
Sehr cool. Und wo ist das geplant? In München auch?
Ja,
Oder?
klar, in München, ja.
Okay. Auch hier in Garching draußen oder ist es, was
Ja,
ist das?
ist noch offen.
Ist
Also
noch
wir
offen.
schauen uns jetzt schon ein bisschen was an, aber ja, wissen jetzt noch nicht genau, wo wir es machen wollen und wann und genau.
Okay, aber die Vision natürlich, danach hatte ich ja gefragt. Nee, sehr cool. Letzte Frage, die ich noch aufgeschrieben hatte, ist, und zwar, was tust du denn, um von der Arbeitswelt abzuschalten? Also wenn du sagst, okay, genug Startup die Woche, was machst du dann?
Klar, ein bisschen Sport mittlerweile.
Mittlerweile.
Also, ich
Wegen
habe
deiner
so,
Freundin oder von dir selbst aus?
ja, meine Freundin sagt, ich langsam dick werde. Deswegen sind wir jetzt, machen wir jetzt ein bisschen Sport immer draußen, was Cooles. Also immer
Super.
in der frischen Luft, weil man den ganzen Tag ja nur im Office rumsitzt. Ich glaube, das tut gut, ist echt ein guter Ausgleich, habe ich gemerkt. Ja, aber ansonsten brauche ich eigentlich nicht viel Ausgleich, ehrlich gesagt. Also
Die
ich habe,
abwechslungsreiche
ja,
Startups,
ich
ja,
habe
die
genug
ich.
Ausgleich und es macht einfach so Spaß, was wir machen. Da brauche ich keinen Ausgleich, ja.
Ja, sehr cool. Das ist ja die beste Grundlage als Unternehmer, wenn du sagst, du hast so viel Abwechslung durch den Alltag, sage ich mal. Willkommen zu Binary Questions, unserem Binärfragenspiel, bei dem es nur zwei Antwortmöglichkeiten gibt.
Alles klar.
Erste Frage, Strand oder Berge?
Berge.
Warum?
Ich glaube, Strand langweilt mich schnell. Also mit Strand verbinde ich immer irgendwie rumliegen und Berge eher mit irgendwie einer Herausforderung und auch ein bisschen mehr Abwechslung, deswegen Berge.
Okay. Elektroauto oder Verbrenner?
Elektro.
Ja, hast du schon Elektroauto oder?
Bin gerade am Überlegen,
Okay,
ja.
und welches könnte es für dich werden oder was für dich das ausschlaggebende Kriterium?
Also wir haben hier direkt eine Elektro-Tankstelle auch hier, also
Okay.
quasi direkt auf dem Parkplatz bei uns vorm Büro, was halt super cool ist. Wir haben immer, also ich habe immer nur kurze Wege zur Arbeit, das heißt, da macht es natürlich eigentlich mehr Sinn mit dem Elektroauto. Muss noch gucken, wie man das irgendwie zu Hause installieren könnte bei uns, aber ja, ist natürlich irgendwie nachhaltiger und cooler und passt auch mehr zu dem, was wir machen, glaube ich.
Okay, dann spontane Frage von mir, Porsche Taycan oder Tesla Model S?
Keins von
Keins von
beiden,
beiden,
ja.
ne?
Sind beide
Nicht?
cool, ja, aber.
Sonntagabend, Buch oder Film?
Film.
Ja? Liest du nicht so viel oder du schreibst viel, aber lesen dann selbst nicht oder brauchst du einfach mal
Ich
Abwechslung,
schreibe auch
damit
nicht
du
so
da.
viel. Ich lese viel auf dem Handy, aber ich lese eigentlich wenig Bücher, ehrlich gesagt. Da müsste ich vielleicht mehr machen, aber lass mich zu leicht ablenken. Ich lese viele Zeitschriften und viel am Handy, gerade auch Sachthemen. Aber mag es auch gerne einfach mal abzuschalten und irgendwie eine interessante Doku zu schauen.
Okay, dann letzte Frage dazu, Berlin oder München?
Ja, da muss ich ja München sagen, oder? Ist aber auch so, ich bin ja nicht umsonst hier, ja?
Alles klar, danke dir, Philipp. Ja, das war die erste Folge des Isar Valley Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seht über die ersten Anfängerfehler hinweg. Wir arbeiten natürlich daran, das Ganze zu verbessern und freuen uns auf euer Feedback. Bis dahin, alles Gute und bis zur nächsten Folge.